Unseren heutigen Predigtext finden wir in Markus 16, die ersten 8 Verse. Und als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer Gesellschaft entstehen immer wieder neue Berufe. Kennen Sie den schon? Faktenchecker. Check the facts. Checke die Fakten. Überprüfe die Tatsachen. Das sind Leute, die es als ihre Aufgabe betrachten, Nachrichten oder Pressemeldungen oder Diskussionsrunden im Fernsehen daraufhin zu überprüfen, ob die dort genannten Tatsachen, Zahlen oder Befunde auch wirklich so stimmen. Inzwischen gibt es sogar Organisationen, die sich diese Aufgabe auf die Fahnen geschrieben haben. In dieser Woche, Sie haben das vielleicht mitbekommen, war Korrektiv in den Schlagzeilen. Korrektiv bezeichnet sich als gemeinnütziges Recherchezentrum, wird finanziell unterstützt, unter anderem auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, also auch von unseren Steuergeldern. Und Korrektiv arbeitet für Facebook vor allem, bewertet dort veröffentlichte Meinungen. Korrektiv ist nicht der einzige Aufpasser, den Facebook sich leistet. Facebook hat als Beraterin auch etwa Annetta Kahane von der Amadeo Antonio Stiftung, die in ihrem ersten Leben als IM der Stasi arbeitete und eng mit dem DDR-Kommunismus verwoben war, hatte also eine gewisse Übung. Und nun hatte Korrektiv einen Beitrag zur Klimadiskussion mit dem Stempel teils falsch versehen. Und das hat natürlich Folgen: Wenn ein Beitrag den Stempel teils falsch hat, dann wird der zurückgestuft, es gibt eine Reichweitenbeschneidung und so weiter. Und die betroffene Zeitschrift, der betroffene Blog, klagte dagegen und bekam jetzt vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe Recht. Das OLG in Karlsruhe stellte per Eilentscheidung fest, dass die Bewertung durch Korrektiv nicht sachgerecht sei und umgehend zurückgenommen werden müsse. Also das OLG war gewissermaßen der Faktenchecker für Korrektiv. Ein anderer Jurist bewertete den Vorgang so: Er sagte, was Korrektiv auf Facebook betreibt, ist ein als Faktencheck getarnter Eingriff in die Meinungs- und Informationsfreiheit. Zitat Ende. An diesem aktuellen Beispiel, und deswegen erzähle ich das, kann man festmachen, worin eine große Herausforderung für jeden Journalisten und auch seine Leser besteht. Nämlich die klare Unterscheidung zwischen Fakten und Bewertungen bzw. Meinungen, zwischen Bericht und Kommentar. Leider wird das oft vermischt. Studieren Sie mal Ihre Tageszeitung darauf hin. Es gab damals in der Anfangszeit von Focus, als Focus sich aufmachte, Spiegel den Krieg zu erklären, diesen Werbeslogan von Focus: Fakten, Fakten, Fakten. Also das war zumindest ihre Werbung. Und das wollen wir doch als Leser auch wissen. Wir wollen als Leser wissen, sagt der Schreiber uns jetzt seine subjektive Meinung, kommentiert er hier etwas, oder präsentiert er uns objektive Fakten? Auch die Bibel achtet streng auf Fakten. In unserem Predigttext heute Morgen begegnen wir deshalb ebenfalls Faktencheckern. Es handelt sich dabei um Frauen, also das ist politisch schon mal sehr korrekt, aber im Gegensatz zu Korrektiv sind diese Faktencheckerinnen keine selbsternannten, sondern eher unfreiwillige Faktenchecker. Sie haben den Text bereits gehört, Markus 16, Verse 1 bis 8. Wir haben dazu das passende Lied gesungen, die Frauen früher morgen. Und vielleicht hat mancher sich gefragt, wie passt das zusammen? Ein Ostertext, ausgerechnet am Pfingstsonntag. Nun, das liegt zum einen an unserer Predigtreihe, wo Markus 16 jetzt einfach dran ist. Aber es gibt auch inhaltlich eine enge Verbindung zwischen Ostern und Pfingsten. Und ich hoffe, das wird im Laufe der Predigt klar werden. Das Thema, wenn Sie eine Überschrift drüber schreiben wollen über den Text zu Markus 16, lautet Faktencheck im Morgengrauen. Faktencheck im Morgengrauen ist heute unser Thema. Und am besten ist es ja, wenn man seine eigenen Meldungen kritisch checkt. Deshalb hier noch ein Nachtrag zum letzten Sonntag. Der Mitarbeiter mit der Rechnung zu den Sterbezahlen hat mich nämlich darauf hingewiesen, gleich am Montag, dass wir, oder Sonntagabend, dass wir bei einer Division einen Wert korrigieren müssen. Also für den Fall, dass Sie das gehört haben. Das ändert aber nichts an der Gesamtaussage. Also die Sterbezahl für diesen Zeitraum, den das Statistische Bundesamt vom 01.01. bis 26.04. erhoben hatte. Die Sterbezahl im Vergleich zu 2017 war in diesem Jahr 2020 niedriger. Das stimmt, aber die Differenz beträgt nicht 4,7%, sondern 0,04%. Das ist die neue Zahl, die wir hiermit liefern. In dieser Woche hat übrigens der Statistikexperte, der Konstanzer Professor Friedrich Breyer, in einem bemerkenswerten Beitrag darauf hingewiesen, dass die deutsche Bevölkerung nicht nur gewachsen, sondern in den letzten Jahren eben auch gealtert ist. Das muss man auch noch mit berücksichtigen. Und zwar bei den über 80-Jährigen haben wir gegenüber dem Durchschnitt von 2016 bis 2019 einen Zuwachs von 11%. Also bei den über 80-Jährigen einen Zuwachs von 11%. Eine Alterskohorte, in der natürlich auch die Sterbefälle wieder höher werden, zwangsläufig. Und vor diesem Hintergrund kann man erst recht dankbar feststellen, dass sich Corona fast gar nicht auf die Gesamtsterblichkeitsrate ausgewirkt hat. Zurzeit werden uns ja ständig alle möglichen Zahlen um die Ohren gehauen und deswegen brauchen wir solide Basisinformationen von Fachleuten. Hier muss noch was an der Technik gedreht werden. Alles klar, danke. Deswegen brauchen wir solide Basisinformationen von Fachleuten. Ich habe dazu nochmal den Aufsatz eines Mediziners verlinkt über meine persönliche Homepage. Das werden Sie dort ab heute Abend finden. Also zwei neue Aufsätze zu dieser Fragestellung, einfach noch mit einigen weiteren Tatsachen und Zahlen. Wir brauchen Fakten. Wir brauchen Fakten, wenn wir zu soliden Schlussfolgerungen kommen wollen. Und Markus 16 konfrontiert uns nun mit historischen Fakten. Die Zuverlässigkeit dieser historischen Fakten ist mindestens so bedeutsam wie die Zuverlässigkeit der medizinischen Fakten. Warum? Weil daran nicht nur möglicherweise unsere Gesundheit hängt, sondern unser ewiges Schicksal. Unsere ewige Zukunft. Und deswegen müssen wir jetzt umso gründlicher hinschauen, was diese Quelle uns mitteilt und wie diese Quelle argumentiert. Letzten Sonntag hatten wir uns gründlich jene Vorgänge, jene Ereignisse angeschaut, die diesem Sonntag, der hier in Markus 16 geschildert wird, vorangingen. Wer es nicht gehört hat, kann es nochmal gerne nachhören über unsere Homepage, über unseren YouTube-Kanal. Nur noch mal zur Erinnerung, nachdem sichergestellt worden war, dass Jesus am Karfreitag wirklich verstorben ist, erhielt Josef von Arimathea die Erlaubnis von Pilatus, den Leichnam Jesu zu beerdigen. Und wir hatten gesehen, wie viel Mut dazu gehörte. Für Josef von Arimathea als prominentes Mitglied der religiösen Elite einen Hingerichteten persönlich zu bestatten. Der hat wirklich seinen Ruf riskiert und unter Einsatz seiner ganzen Reputation sorgte der Ratsherr dann dafür, dass Jesus in einem würdigen und massiven Grab bestattet wurde. Das war sein eigenes Familiengrab, was er schon gekauft hatte. Also dieses Grab war, wenn Sie so wollen, Premium-Standard zur damaligen Zeit. Und damit erfüllte sich die Vorhersage von Jesaja 53,9. Ich erinnere nur noch mal daran, wo der Prophet schreibt, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Mehr als 700 Jahre vorher angekündigt. Das heißt, als Verurteilte gehörte er eigentlich auf den Acker der Kriminellen, Hingerichteten, aber schließlich wurde ihm das Grab eines Reichen zuteil. Kündigt Jesaja mehr als 700 Jahre vorher an. Und wir wissen, dass es außer Josef von Arimathea und Nikodemus, seinem Kollegen, noch einige weitere Augenzeugen gab, die das genau mitbekommen hatten, in welchem Grab Jesus nun zu liegen kam. Das war der letzte Vers von Markus 15. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Damit war das Grab ganz eindeutig identifiziert. Die meisten Archäologen gehen davon aus, dass man das Grab auch heute noch lokalisieren kann. also wenn man nach Jerusalem kommt, dass man möglicherweise wissen kann, wo dieses Grab lag. Man hat im 4. Jahrhundert archäologische Reste wiederentdeckt und demzufolge befindet sich am Ende der Via Dolorosa in der Altstadt diese Grabstätte. Sie wissen, über dem Grab wurde eine ehrwürdige Kirche errichtet, die sogenannte Grabeskirche. Es ist kein gesicherter Fakt, müssen wir dazu sagen, es ist kein gesicherter Fakt, dass es diese Stelle war, aber es spricht einiges dafür. Ist aber auch im Letzten nicht zu entscheiden, wo es nun genau lag. Aber nun die Frauen. Die Frauen, die ab Markus 16 in den Fokus kommen, die dürften nun wirklich ein aufwühlendes und auch ein trauriges Wochenende hinter sich haben. Überlegen Sie mal. Am Freitagabend waren sie von der Grabstelle aus wahrscheinlich nach Bethanien zurückgekehrt, also über den Ölberg rüber, der zwischen Jerusalem und Bethanien liegt, und hatten sich dann zu Hause, wie wir gelesen hatten, noch um die Zubereitung der Salben gekümmert, um Jesus am Sonntag die letzte Ehre zu erweisen. Und dann lag der Samstag dazwischen, dieser furchtbare, stille Sabbat. Den mussten sie irgendwie durchstehen. Und dann, am Sonntagmorgen, noch in der Dämmerung, wie wir erfahren, machen sie sich wieder auf den Weg zum Friedhof. Und als der Sabbat vorüber war, kauft Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und um ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. An wie vielen Gräbern mögen diese Frauen schon getrauert haben? Und eigentlich war es immer dasselbe. Gräber sind immer das Ende. Und davon waren die auch selbstverständlich ausgegangen. Für diese Frauen gab es nicht den Hauch eines Verdachts oder gar einer Hoffnung, dass dieses Grab nun etwas Besonderes sein würde. Na klar, die Intensität der Trauer konnte sehr unterschiedlich sein, das wissen wir ja auch. Je nachdem, wie nahe einem der Verstorbene gestanden hatte, wie alt er geworden war, wie die Umstände seines Todes gewesen sind, natürlich ist das ein Unterschied. Aber das Entscheidende war immer gleich und so wird es auch diesmal sein. Grab heißt Endstation. Und fromme Juden erwarteten eine Auferstehung erst am Ende der Weltzeit. Die Tür war krachend ins Schloss gefallen und jeder wusste, sie würde nicht wieder aufgehen. Und für die Frauen änderte sich damit ihre Lebenssituation dramatisch. Die hatten so viel Gutes von Jesus und mit Jesus erfahren in den letzten 3 Jahren. Sie hatten die Wunder miterlebt, sie hatten die Predigten von Jesus gehört. Sie waren regelmäßig unterwiesen worden im Wort Gottes. Sie waren in eine Gebetsschule hineingenommen worden. Sie waren ja mit Gott in ganz allerengster Gemeinschaft. Und dadurch war eine ganz andere Sicherheit in ihr Leben gekommen und eine völlig neue Gewissheit und eine strahlende Freude, ja auch Freude. Und was immer passierte, Jesus war ja da. Jesus hatte eine Antwort. Und jetzt war der, an dem sich ihre Sicherheit festmachte, selber wehrlos. Und wieder sehen wir, wie dramatisch dieser Einschnitt war. Immerhin kennen sie die Lage des Grabes, die exakte Lage, weil sie ja gesehen hatten, wo Josef ihn hingelegt hatte. Aber was sie nicht wissen, während sie sich treu und brav an die Sabbatbestimmung gehalten haben, also sie haben diesen Lockdown am Sabbat total eingehalten, waren einige jüdische Religionsführer nochmal bei Pilatus vorstellig gewesen. Trotz des Sabbats, das hätten die eigentlich gar nicht gedurft. Aber die wollten auf Nummer sicher gehen und Matthäus berichtet uns davon, dass die extra, die haben Pilatus wahrscheinlich auch schon fast genervt, sie waren ja schon mal da gewesen davor und hatten gesagt, sorgt dafür, dass keine Leichen mehr an den Kreuzen hängen über den Sabbat hinweg. Und jetzt waren sie nochmal hingegangen und hatten Folgendes gesagt. Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, also damit meinen sie Jesus, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug noch schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Und sie gingen hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Das war auch noch passiert, das wussten die Frauen nicht. Und wir sehen hier wieder, wie dicht das Netz der Informationen ist, rund um dieses Geschehen, mit denen uns die Evangelisten unabhängig voneinander in Kenntnis setzen. Sehr spannend. Und jetzt kommt Markus 16, Vers 1. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen, um ihn zu salben. Sie müssen wissen, die Sabbatruhe endete am Samstagabend. Also der Sabbat ging von Freitagabend, so etwa 18 Uhr, bis Samstagabend. So, und am Samstagabend können sie endlich wieder einkaufen. Sie können die letzten Utensilien besorgen, die sie noch brauchen. Einige übersetzen hier mit Gewürzen, was sie da kaufen. Eigentlich steht da wörtlich im Griechischen Aromata, also Aromen. Das waren edle Öle, angereichert mit Myrrhe und Aloe. Und diese Gewürze, die dienten nicht, beziehungsweise diese Öle dienten nicht der Mumifizierung. Die Juden mumifizierten ihre Leichen nicht, sondern, ja, was sollten sie? Sie sollten den Geruch der Verwesung mildern. Das war das Entscheidende. Und oft wurden diese Öle den Leichnam über den Kopf gegossen. Man hat archäologische Funde in vielen israelischen Gräbern gemacht und dort Parfümfläschchen gefunden. Parfümfläschchen in den Gräbern, eben als ein Hinweis darauf. Die wollten einfach den Leichengestank irgendwie überdecken. Das war ein letzter Akt der Fürsorge und der Liebe, den Verwesungsgeruch noch eine Weile zurückhalten. Und das Ganze musste schnell geschehen, weil ja der Verwesungsprozess in dem Klima doch sehr zügig voranschritt. Adolf Schlatter, der Neutestamentler, hat das sehr treffend kommentiert. Er sagt, ihr Wunsch war, den toten Leib zur Grabesruhe zu rüsten und unter Wohlgerüchen seine Verwesung zu verdecken, mit der Streit doch vergeblich ist. Zitat Ende. Verstehen Sie, am Ende gewinnt immer die Verwesung. Es ist lächerlich, mit der Verwesung streiten zu wollen. Man hat sowieso keine Chance dagegen. Und schauen Sie, das ist so typisch für uns Menschen. Wir kommen gegen den Tod nicht an. Alles, was zum Schluss bleibt, ist ein bisschen Kosmetik. Ein wenig Parfümerie, Aromata. Mehr haben wir gegen den Tod nicht aufzubieten. Und darum die letzten Einkäufe am Samstagabend. Für den Friedhof ist es schon zu spät, aber so kann man immerhin am Sonntagmorgen ganz früh aufbrechen, nach einer sicherlich kurzen und schlecht geschlafenen Nacht, Vers 2, und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Die Tage in Israel hatten keinen Namen, sie wurden also durchnummeriert vom Sabbat aus und deswegen war der Sonntag eben der erste Tag. Sehr früh, Matthäus schreibt im Morgengrauen, also kurz nach Sonnenaufgang, sind sie vor Ort. So können sie noch die Kühle des Tages nutzen. Alles gut geplant. Und noch ahnen diese Frauen nicht, welche Überraschungen dieser Tag für sie bereithalten wird. Und das Erste, dem sie begegnet, sind verwirrende Fakten. Verwirrende Fakten ist der erste Punkt. Das Zweite, was wir dann finden werden, sind logische Folgerungen. Und das Dritte, persönliche Forderungen. Heute sage ich die Gliederung mal vorweg. Verwirrende Fakten, logische Folgerungen, persönliche Forderungen. Erstens, verwirrende Fakten. Vers 2. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und während sie unterwegs sind, wahrscheinlich von Bethanien aus, kommt ihnen ein Gedanke. Fällt ihnen ein Problem ein, eigentlich naheliegend, aber das sie bei ihren Vorbereitungen irgendwie übersehen hatten. Vers 3. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Also von der zusätzlichen Versiegelung wussten sie ja noch nichts, aber der Stein war sowieso das entscheidende Problem. Und damit waren selbst diese relativ rüstigen Frauen doch überfordert. Sie müssen wissen, Felsengräber wurden in einen Felsen reingehauen. Das war ein enormer Aufwand, das zu machen. Der Eingang war etwa 1,30 mal 1,50, so muss man sich das vorstellen. Und ein Felsbrocken, der eine solche Höhle verschließen soll, man hat das mal ausgerechnet, dürfte bis zu 2 Tonnen schwer gewesen sein. Und jetzt kommen die Frauen und sagen, wie kriegen wir den Stein weg? Meist verwendete man dafür einen Rollstein. Sie müssen sich das so vorstellen. Der Stein lag in einer Rinne, die zum Grab abfiel, mit einem Keil gehalten. Und wenn man den Keil wegzog, dann ratsch rollte der Stein in diese Lücke hinein und verschloss das Grab. Das war eigentlich die Technik. Was sollen sie machen? Sie sind schon mal unterwegs, vielleicht findet sich ja vor Ort ein Helfer. Und während sie sich dem Grab nähern, in aller Herrgottsfrühe wird es langsam hell. Und dann kommen sie näher und was sie sehen, das lässt ihnen das Blut in den Adern erstarren, Vers 4. Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. 2 Tonnen, roundabout. Wer war das? Ein offenes Grab. Wer hat das gemacht? Wie ist das zu erklären? Was hat das zu bedeuten? Verwirrende Fakten. Von Maria Magdalena lesen wir, dass sie offensichtlich als Erste am Grab war. Vielleicht hat sie es nicht mehr ausgehalten, ist dann vorgelaufen, aber war von der offenen Höhle so schockiert, dass sie auf der Stelle kehrt macht, ohne reinzugehen und sofort zu Petrus und Johannes rennt, um denen das zu sagen. Das lesen wir in Johannes 20 am Anfang. Johannes 20, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, also in diesem Morgengrauen zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie, also sie rennt gleich wieder weg und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, also Johannes, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Die anderen Frauen reagieren etwas cooler, die bleiben vor Ort und sie trauen sich wirklich in die Grabhöhle reinzugehen. Also das sind unsere Faktenchecker im Morgengrauen. Vers 5, die gehen wirklich rein und sie gingen in das Grab hinein. Und dazu müssen wir uns Folgendes klar machen. Wie diese Gräber angelegt waren, ja, wie kann man in ein Grab reingehen? Es gab eine Vorkammer und am Ende dieser Vorkammer, das war so ein Gang zunächst mal in die Höhle rein, befand sich eine kleine rechteckige Eingangslücke. Und wenn man sich etwas bückte, kam man durch diese Eingangslücke dann in die eigentliche Grabkammer. Circa 2,5 Meter hoch und auch lang, ziemlich schmal. Und die Frauen gehen rein. Stellen Sie sich die Situation bitte vor. Wie wird denen das Herz geklopft haben? Jetzt stehen sie da, atemlos, erklärungslos. Alles, was von Jesus übrig geblieben ist, das wissen wir auch aus Johannes 20, sind Leinentücher und ein Schweißtuch. Leinentücher und ein Schweißtuch. Verwirrende Fakten. Und jetzt beginnen die Deutungen, jetzt beginnen die Meinungen, jetzt beginnen die Erklärungsversuche. Und der Erste, der es versucht, ist Maria Magdalena. Und ihre Theorie ist Leichendiebstahl. Das ist die Theorie von Maria Magdalena. Sie glaubt das wirklich in dem Moment, sie haben den Herrn weggenommen und sie läuft ja auch ganz schnell zu Petrus und Johannes, um denen das zu sagen. Aber liebe Freunde, kann das sein? Leichendiebstahl. Diese Theorie ist ja dann später immer wieder neu aufgekocht worden. Überlegen Sie mal, wenn Jesu Gegner die Leiche gestohlen hätten, dann hätten sie doch alles dran gesetzt, ihren Fund der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit einer gestohlenen Leiche hätte man das Ganze innerhalb eines Tages beenden können. Schluss aus und vorbei mit der Jesusverkündigung. Aber das ist niemals passiert. Wenn Jesu Anhänger die Leiche gestohlen hätten und irgendwo verscharrt, damit man sie nicht findet, dann hätten sie doch gewusst, dass ihre Botschaft eine Lüge ist. Und dann wären sie doch garantiert nicht bereit gewesen, ihr Leben für eine Lüge einzusetzen, die sie selber erfunden hätten. Das ist völlig unlogisch. Diese Diebstahlstheorie kann nicht überzeugen. Es gibt aber eine andere Theorie, die sogenannte Einbildungstheorie, die mit dem Phänomen der Autosuggestion arbeitet. Also man sagt, die Anhänger von Jesus haben so sehr auf die Auferstehung gehofft, die haben immer wieder gesagt, er wird auferstehen, dass sie es am Ende selber geglaubt haben. Die Quellen zeigen uns aber, das Gegenteil war der Fall. Genau das Gegenteil war der Fall und zwar durchgängig bei allen. Die Frauen hier, womit rechnen die? Leichenpflege. Hätten sie mit einer Auferstehung gerechnet, hätten sie einen Blumenstrauß mitgenommen und sich erwartungsvoll vor das Grab gesetzt und einen Choral eingeübt als Willkommensgruß. Aber sie stellen sich auf Leichenpflege ein. Und überlegen Sie mal, als sie dann später den Jüngern ihre Entdeckung mitteilen, nachdem sie endlich begriffen haben, dass Jesus auferstanden ist, kommen sie zu den Jüngern und die Jüngern sagen ihnen, naja klar, das haben wir sowieso gewusst. Nein, wie reagieren die Jünger? Lukas 24, Vers 11. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Also was die Frauen immer wieder so erzählen. Ja? Die haben es nicht geglaubt. Keiner hat es geglaubt. Am ehesten haben noch Pilatus und die römischen Führer damit gerechnet, weil sie ja das Grab sicherheitshalber verschlossen haben. Und selbst, überlegen Sie mal, selbst als Jesus den Jüngern an dem Tag später noch persönlich begegnet, sagen sie dann, endlich bist du da. Nein, sie können es ja nicht verstehen. Sie sagen, sie denken, es ist ein Geist, eine Erscheinung, was auch immer. Und Jesus muss dann erst mit ihnen gemeinsam was Handfestes essen, damit sie endlich kapieren, dass er wirklich real mit einem echten Körper auferstanden vor ihnen steht. Also die haben es alle nicht geglaubt. Die Einbildungstheorie hält einer kritischen Nachfrage nicht stand. Bleibt noch die Scheintodhypothese. Also Leichendiebstahl, Einbildungstheorie, Scheintodhypothese. Die Scheintodhypothese besagt, dass Jesus am Kreuz gar nicht wirklich gestorben sei. Er wäre vielmehr nur in ein tiefes Koma gefallen. Und im kühlen Felsengrab kam er dann so langsam wieder zu sich. Und nachdem er zu sich gekommen ist, hat er sich aus den Tüchern so rausgewickelt. Sie rochen ja noch gut. Und sich dann am Ende als Auferstandener ausgegeben. Richtig ist, dass die römischen Soldaten die ersten waren, die seinen Tod meldeten. Erinnern Sie sich noch an letztes Mal? Der Pilatus hat extra den Hauptmann kommen lassen und gesagt, ist er gestorben? Und erinnern Sie sich dran, sie haben extra noch den Test gemacht. Also sie mussten Jesus ja nicht mehr die Beine brechen, anders als bei den anderen beiden Verbrechern. Und sie haben noch extra noch mal den Test mit dem Stich in die Seite gemacht. Es war von den Römern amtlich beglaubigt. Und ich sage Ihnen, die Römer hatten Erfahrung mit Hinrichtungen. Die Römer konnten beurteilen, wann jemand wirklich tot war. Denn oft ging es ja bei den Kreuzigungen darum, die Sache möglichst lange hinzuziehen, damit der Verstorbene, der Hingerichtete möglichst lange leiden musste. Manchmal 2, 3 Tage. Und deswegen war es dann wichtig festzustellen, jetzt ist er wirklich tot. Die Römer wussten es genau. Und ferner, wenn Jesus die Kreuzigung wirklich überlebt hätte, was definitiv nicht der Fall war, dann überlegen Sie mal, in welchem Zustand er die Kreuzigung überlebt hätte. Dieser enorme Blutverlust, die Verletzungen an den Händen, an den Füßen, an der Seite, mehr als 40 Stunden ohne Essen und Trinken. Und dann in diesem Zustand sich aus den Leinentüchern rauswinden, mal so kurz den tonnenschweren Stein beiseite schieben, den wartenden Soldaten entkommen und den Jüngern weismachen, dass er auferstanden sei. Sie merken schon, das ergibt historisch offenkundig keinen Sinn. All diese Erklärungsmodelle erfordern ein hohes Maß an Naivität, wenn man ihnen Glauben schenken will. Sie werden den Fakten einfach nicht gerecht. Sie bieten keine wirkliche Hilfe, aus den verwirrenden Fakten irgendwie ein plausibles Gesamtbild zu zeichnen. Und das bekommen die Frauen jetzt auf ganz andere Weise. Und damit kommen wir von den verwirrenden Fakten zweitens zu den logischen Folgerungen. Zweitens also logische Folgerungen. Und sehen Sie mal, wie Gott das macht. Auf eine ganz besondere Weise. Er schickt ihnen nämlich einen Boten. Vers 5. Und sie gingen in das Grab hinein. Und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Logische Folgerung. Wissen Sie, es ist ein biblisches Prinzip, dass Gott in besonderen Schlüsselmomenten der Heilsgeschichte einen Boten schickt, der die Situation kurz in seinem Auftrag erklärt. Weihnachten zum Beispiel. Und als da war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Und der Engel erklärt, was da geschehen ist. Der Retter ist da. Gott schickt einen Boten. Plötzlich reißt der Himmel auf. Und genauso ist es hier wieder. Bei Himmelfahrt war es ähnlich. Gott wirkt auf 2 Weisen in dieser Welt. Das ist wie in der Musik mit Fuge und Kontrapunkt. Gott wirkt durch Providenz und Gott wirkt durch Kontingenz. Man könnte sagen, Gott wirkt durch die normalen Umstände, die er lenkt. Das ist in der Regel sein Vorgehen, dass Gott seine Menschen und die ganzen Umstände und Rahmenbedingungen so schiebt, dass sein Wille dabei herauskommt. Josef von Arimathea ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gott durch Providenz seine Ziele verwirklicht, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien verwirklicht. Das ist sozusagen das Regelhandeln Gottes durch Providenz. Aber in bestimmten Situationen greift Gott direkt ein, greift Gott übernatürlich ein. Die Theologen reden da von Kontingenz, also unabgeleitet. Gott greift gewissermaßen senkrecht von oben nach unten durch und verändert die Bezüge. Und so ist es hier. Er schickt diesen Engel. Wir wissen von Lukas 23 und Johannes 20, dass noch ein zweiter Engel im Bereich des Grabes da war. Matthäus und Markus konzentrieren sich in ihrem Bericht auf den einen, der Sprecher ist. Das ist ein übliches Verfahren. Sie leugnen nicht, dass der zweite noch da ist. Und dieser Sprecher ist jetzt wichtig. Durch diesen Boten erhalten die Frauen nämlich jetzt endlich die Erklärung, die Information darüber, was denn der Grund für das leere Grab ist. Der erzählt ihnen keine mystische Geschichte. Der sagt nicht, also jetzt meditiert mal ein bisschen und dann stellt euch was Schönes vor und dann könnt ihr das nachfühlen, warum das Grab leer ist. Sondern er knüpft bei den Fakten an. Und sehen Sie mal, wie nüchtern der Bote Gottes das macht. Vers 6. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier, seht den Ort, wo sie ihn hingelegt haben. Der Engel argumentiert mitten in der Realität der Frauen. Ganz rational. Erstmal sagt er, jawohl, Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte, um den geht es. Es ist dieselbe Person. Dieselbe Person vor der Auferstehung wie nach der Auferstehung. Jetzt nicht irgend so eine geheimnisvolle neue Personalisierung oder so. Ihr meint Jesus von Nazareth, mit dem ihr 3 Jahre durch die Lande gezogen seid, der da an diesem Kreuz hing, der umgebracht wurde, der real gestorben ist. Um den geht's. Genau um den geht's. Und der ist auferstanden. In Lukas 24 sagen sie noch dazu, warum sucht er den Lebendigen bei den Toten? Er hat es doch gesagt, er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, liebe Leute, hält er sich logischerweise nicht mehr in der Grabhöhle auf. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Allerdings, er war mal hier. Er war mal hier untergebracht vor wenigen Stunden. Ihr habt euch also nicht in der Grabstelle geirrt. Das betont der Engel extra nochmal. Er sagt, seht den Ort, wo sie ihn hingelegt haben. Ihr seid schon an der richtigen Stelle hier. Der lag da wirklich. Und von Johannes wissen wir, dass die Leichentücher und das Schweißtuch noch da lagen. Also es ist eindeutig identifiziert. Die sind nicht an der falschen Adresse. Und ich denke, so langsam können unsere Faktenchecker das Bild zusammensetzen. Sehen Sie, wie real, wie nüchtern das ist. Verwirrende Fakten, logische Folgerungen. Und aus unserer Sicht, das hilft uns noch im Jahr 2020, sind die Frauen selber noch ein starkes Faktum für die Zuverlässigkeit dieser Berichte. Dass da Frauen als Zeugen angegeben sind, solche Zeugen, ich sage Ihnen, das hätte kein Fälscher erfunden. Heute ja, aber damals nicht. Im ersten Jahrhundert, einfach weil sie juristisch als Zeugen kein Gewicht hatten. Sie hatten juristisch in der damaligen Gesellschaft als Zeugen kein Gewicht. Deswegen hätte niemand Frauen als erste Zeugen erfunden. Das wäre dämlich gewesen. Also Josephus zum Beispiel, der Geschichtsschreiber, sagt, selbst ein von mehreren Frauen bestätigtes Zeugnis habe keinen Wert. Zitat, wegen der Dreistigkeit und Leichtfertigkeit ihres Geschlechts. Zitat Ende. Das steht nicht in der Bibel, das sagt Josephus. Wir glauben der Bibel, die Bibel sagt was anderes. Wenn Sie noch ein Zitat wollen, Celsus. Celsus, ein militanter Christengegner des 2. Jahrhunderts, der bezeichnet Maria Magdalena, Zitat, als eine hysterische Frau, getäuscht durch Zauberei. Das sagt Celsus über Maria Magdalena noch im Rückblick aus dem 2. Jahrhundert. Sie sei eine hysterische Frau gewesen, getäuscht durch Zauberei. Liebe Leute, ich sage euch, solche Zeugen erfindet man im 1. Jahrhundert nicht zu apologetischen Zwecken. Das macht für uns heute die Quellen umso glaubwürdiger. Denn diese Zeugen werden nur aus dem einen einzigen Grund angeführt, dass es sich wirklich so verhalten hat. So, und jetzt fragen wir, die neue Situation, Sie haben die Informationen, wie werden die das verkraftet haben? Also menschlich gesehen, denke ich, egal ob Frauen oder Männer, wäre doch jeder überfordert. So viel Neues in so kurzer Zeit. Es hatte sich alles verändert plötzlich, neue Wirklichkeit. Und da gibt ihnen Gottes Bote eine ganz wunderbare Hilfe. Er zeigt ihnen, wie sie jetzt praktisch weitermachen sollen. Wie sie jetzt praktisch damit umgehen sollen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt, persönliche Forderungen. Also, verwirrende Fakten, logische Folgerungen, persönliche Forderungen, Vers 7. Aber geht hin, sagt der Engel, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa, also er, Jesus, vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Also so wichtig das leere Grab auch ist, jetzt kommen die persönlichen Folgerungen, die persönlichen Forderungen. Das Grab ist ja kein Selbstzweck. Die sollen jetzt nicht an dem Grab Kerzen anzünden und Gedenkveranstaltungen abhalten, sondern das Grab ist nur eine Durchgangsstation zu Jesus persönlich. Und jetzt geht es darum, Jesus selbst zu begegnen. Jetzt geht es darum, selbst zu Jesus hinzukommen. Erst dann seid ihr am Ziel. Und interessanterweise, das überliest man so leicht, erinnert der Bote ausdrücklich an eine Ankündigung, die Jesus ihnen vor 3 Tagen gemacht hatte, kurz nach dem Abendmahl. Das steht in Markus 14, Vers 28. Da hatte Jesus gesagt, aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Markus 14, 28. Daran erinnert der Engel nochmal. Die Frauen sollen jetzt zu den Jüngern gehen und den Leuten sagen, Leute, ihr wisst, Galiläa ist das Stichwort. Galiläa ist der Treffpunkt, Jesus hat es nach dem Abendmahl gesagt. Also Gott sorgt jetzt durch den Boten dafür, dass diese objektive Tatsache, gegründet auf Fakten, ganz persönlich an seine Kinder herankommt. Und ist Ihnen dieser kleine Hinweis zu Petrus aufgefallen? zu Petrus, der extra erwähnt wird, das erste Mal nach seiner Verleugnung. Der Engel sagt ihnen, sagt es seinen Jüngern und Petrus. Und Petrus, warum? Es ist doch kein Hinweis, kein Zufall, dass dieser Hinweis ausgerechnet im Markus-Evangelium steht, in keinem anderen Evangelium. Wir wissen, dass Markus seine Informationen größtenteils von Petrus hatte. Und hier steht das. Leute, das hat der Petrus nie vergessen. Das hat der Petrus nie vergessen, wie die Frauen dann später zu ihm kamen und sagen, Jesus hat gesagt, ihr sollt ihn treffen. Petrus, und er hat dich erwähnt. Er hat gesagt, sagt es meinen Jüngern und Petrus. Und Petrus, den so schnöde verleugnet hatte, der wusste, er hat mich noch im Blick. Er will mich noch dabei haben. Dieser kleine Zwischensatz, was wird er dem Petrus glücklich gemacht haben? Und deswegen ist es kein Zufall, dass Petrus ausgerechnet den Markus daran erinnert, das hier auch ja mit reinzuschreiben, in diesen siebten Vers. Persönlich, Jesus ist so persönlich. Und das bleibt typisch für Jesus, dass Jesus auch nach der Auferstehung nicht der Entrückte ist, der Ferne, der Unnahbare, der schwebende Gott auf Distanz, sondern dass Jesus trotz seiner überragenden Macht. Und das war für mich auch nochmal wieder eine ganz neue Entdeckung hier in diesem Zusammenhang. Dass Jesus trotz seiner überragenden Macht seinen Jüngern persönlich sehr nahe ist. Und sehr nahe bleibt. Und dass er uns persönlich ansprechen will. Schauen Sie, man hat sich gewundert, warum Jesus seinen Jünger ausgerechnet nochmal nach Galiläa beordert hat. Es hätte doch eigentlich näher gelegen, die nächsten Meetings hier in Jerusalem durchzuführen. Die waren schon mal da und 40 Tage später hat die Himmelfahrt ja auch in Jerusalem stattgefunden. Das hätte doch alles organisatorisch sehr viel leichter gemacht. Und de facto haben die ersten Treffen noch am Ostersonntag ja auch in Jerusalem stattgefunden. Sehen Sie in Johannes 20. Und wieder eine Woche später Thomas dazukommt. Und Lukas 24. Die ersten Begegnungen liefen ja in Jerusalem. Warum? Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, ob das von Jesus so geplant gewesen war. Oder ob die Jünger in ihrer Schockstarre es einfach versäumt hatten, sich rechtzeitig nach Galiläa zu begeben. Im Grunde genommen hätten sie, als es mit der Kreuzigung losging, auch schon nach Galiläa vorgehen können, wenn man so will. Wir wissen es nicht. Die Quellen sagen uns das nicht mit letzter Sicherheit. Aber wenn Jesus das mit Jerusalem nicht so geplant hatte, dann sehen wir auch darin seine Geduld. Die Jünger hängen noch fest in Jerusalem. Und Jesus trifft sich eben erst mit ihnen in Jerusalem. Er sammelt sie so gewissermaßen einen nach dem anderen ein. Sogar Thomas den Zweifler. Diese eine Woche, die dazwischen liegt. Und dann ist Thomas endlich dabei. Und Jesus überzeugt ihn. Und Thomas wird auch mit eingesammelt. Und dann erst im zweiten Schritt werden die Treffen in Galiläa durchgeführt. Es wird nirgendwo erklärt, warum Galiläa von Jesus bestimmt wurde. Wir wissen, dass es diese Treffen definitiv gegeben hat. Dieses Frühstücksmeeting am See, Johannes 21, ist Galiläa. Der große Mitarbeitertag mit mehr als 500 Leuten ist wahrscheinlich Matthäus 28 gewesen, kurz vor Himmelfahrt in Galiläa. Das ist alles dann so gekommen. Warum Galiläa? Vielleicht wollte Jesus seine Leute bewusst nochmal an diese Anfangszeit erinnern. Galiläa stand für den Beginn. Vielleicht wollte Jesus ihnen damit sagen, Leute, diese Nähe, die wir da hatten, ihr erinnert euch, wie ich mich persönlich um jeden von euch gekümmert habe, wie ich jeden von euch persönlich berufen habe, wie wir mit unserer Schulung begonnen haben, wie wir die ersten Erfahrungen gemeinsam gemacht haben. Leute, diese Nähe von Galiläa, die wird bleiben. Und darum nochmal treffen in Galiläa, bevor Jesus in Gottes ewige Welt zurückgeht. Es wird nicht eine anonyme Großorganisation kommen und Jesus im weit entrückten Headquarter. Und die Jünger kriegen dann ab und zu mal ein Newsletter. So wird es nicht kommen. Galiläa. Ein Christ ist ein Mensch, der ein persönliches Verhältnis zu Jesus hat. Deswegen Galiläa. Es ist, als ob Jesus ihnen sagen wollte, Leute, so wie ich mich persönlich um euch kümmere, so seid ihr auch gerufen, von euch aus ganz persönlich meine Nähe zu suchen und euch in meine Nachfolge zu begeben und Tag für Tag ganz bewusst in meiner Nähe zu leben. Persönliche Forderungen im besten Sinne. Bis in die Alltagsdinge hinein dürfen wir in der Nähe Jesu leben, wenn wir morgens aufwachen, der ganze Tag vor uns liegt. Bevor wir aufstehen, dass wir sagen können, Herr Jesus, du weißt, was alles kommt. Bitte lass mich den Tag über nicht los. Bring mich da durch. Und dann können wir anfangen, dass wir sein Wort lesen, wenn Gott uns die Zeit schenkt. Und können das zu Jesus sagen. Herr Jesus, ich höre nicht deine Stimme laut, aber du hast gesagt, dass du durch dein Wort zu mir reden willst. Bitte lass mich erkennen, was du mir sagen willst. Und dann können wir beten zu ihm. Und wenn wir dann Entscheidungen treffen müssen im Laufe des Tages, dürfen wir zu Jesus beten und sagen, Jesus, du weißt, ich muss jetzt den Brief so oder so schreiben. Bitte gib mir Weisheit. Jesus, lass es richtig werden. Und wenn wir vor einem schwierigen Gespräch stehen, bevor wir die Türklinke runterdrücken, um reinzugehen, können wir nochmal sagen, Herr, du bist dabei. Ich weiß es, du bist dabei. Lass es gut werden. Und bevor wir den Tag beschließen, dürfen wir ihn an den Herrn Jesus zurückgeben und sagen, Herr Jesus, ich lege den Tag jetzt zurück in deine Hände. Und ich lass mich geborgen schlafen in deinem Schutz. Ich brauche dich und mach alles gut. Und wo ich heute Böses angerichtet habe, dann nimm das weg und vergib es mir und schütze mich in der Nacht. Verstehen Sie, das heißt, persönlich mit Jesus zu leben. Und genau hier liegt die entscheidende Verbindung zwischen den Jüngern am Ostersonntag und uns am Pfingstsonntag. Das will ich jetzt zum Schluss noch deutlich machen. Denn seit Pfingsten hat Jesus allen seinen Nachfolgern dieses persönliche Verhältnis ermöglicht, das bis dahin nur die Leute hatten, die ihm unmittelbar begegnet sind. Wissen Sie, an Pfingsten hat Jesus wahrgemacht für uns, was er seinen ersten Jüngern wenige Tage vor der Kreuzigung noch versprochen hatte. Und lesen Sie in der kommenden Woche unbedingt mal Johannes 14. Da beschreibt Jesus das. Das hat er an Pfingsten für uns alle wahrgemacht. Nehmen wir mal nur Vers 16, Johannes 14, Vers 16, wo Jesus sagt, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Das ist Parakletos, also das Wort, das man auch für den Heiligen Geist verwenden kann. Oder ein Tröster, so kann man das auch übersetzen. Dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, also die nicht an Jesus glauben. Denn sie beachtet ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und damit verspricht Jesus, dass wenn er schon in Gottes ewiger Welt ist und wir zu ihm beten können, weil er uns trotzdem nahe ist, dass er uns hier nicht allein lässt, sondern dass er in der dritten Person der Dreieinigkeit, nämlich durch den Heiligen Geist, den er uns auch als Person vorstellt, dass Jesus durch den Heiligen Geist bei uns ist, in uns ist, dass er uns nicht allein lässt. Das ist nichts Mystisches. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwelche Stimmen hören oder bunte Farben sehen, sondern es ist die Verheißung von Jesus, auf die wir uns verlassen, der gesagt hat, ich bin bei euch durch meinen Heiligen Geist. Verstehen Sie? Das ist die praktische Folge von Pfingsten. Und darum können wir als Christen sagen, wir haben ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus. Und das ist nicht irgendein frommer Spleen. Leben mit Jesus. Ich habe vor einiger Zeit schon mal daraus zitiert, aus diesem Interview, dass ein Bekannter, ein Journalist, der lange Jahre Chefredakteur von IDEA war und dann anlässlich des Osterfestes und der geschlossenen Kirchen einer säkularen Wochenzeitung ein Interview gab. Und in diesem Interview, ich werde das auch über meine Homepage noch verlinken, in diesem Interview sagt Helmut Mattis Folgendes, also wie gesagt, einer säkularen Wochenzeitung, ich empfehle jedem, der nach Antworten auf die entscheidenden Fragen sucht, sich zu erkundigen, was Philosophien oder Religionen für Lösungen haben, also etwa den Koran, und dann mit dem Neuen Testament zu vergleichen. Man wird feststellen, dass der christliche Glaube Einzigartiges bietet. Nur er ermöglicht Vergebung der Schuld und immer wieder erfahrbaren Neubeginn. Und jetzt kommt's, nur er kennt einen persönlich erlebbaren Gott, den man als Vater anreden darf. Sein Sohn Jesus Christus sagt zu, jedem selbst im tiefsten Leid beizustehen. Und er hat es ermöglicht, dass für einen Christen der Tod ein Sprung in die Arme Gottes ist. Und dann fragt der Journalist nach und sagt, ja, für viele sind das allerdings nur Worte, denen sie vielleicht gerne trauen würden, aber nicht können. Und Helmut Mattis antwortet, das kann ich gut nachvollziehen, denn ich bin selbst als Heide aufgewachsen. Doch wer wissen will, wie es ist zu fliegen, muss bereit sein, in ein Flugzeug zu starten. Und wer wissen will, ob es stimmt, was dieser Christus der Bibel behauptet, der muss sich auf ihn einlassen. Nur dann wird er ihn als Sinngeber, Tröster und Heiland erfahren, wie mittlerweile Milliarden von Menschen bezeugen können. Und dann wird Mattis darauf angesprochen, dass seine Frau vor kurzem, sie war Ärztin, mit 61 Jahren verstorben ist. Und er bezeugt noch einmal, wie Jesus ihn auch durch diese Zeit wirklich hindurchgetragen hat und noch immer trägt. Verstehen Sie, das ist die Folge von Pfingsten für uns, dass wir sagen dürfen, wir dürfen mit Jesus leben. Tag für Tag. Und diese besonderen Begleiterscheinungen am Pfingsttag, also mit den Fremdsprachen, die dann die Jünger plötzlich reden konnten, obwohl sie die nie gelernt haben, die waren nur das einmalige äußere Zeichen dafür, dass Gott jetzt auch die Heiden in seine Familie reinholt. Dass er sich auch in den Sprachen der Heiden, und wir haben ja diese verschiedenen Sprachfamilien gehört, loben lässt. Dass er auch von Heiden jetzt als Gott und Vater angebetet wird. Und das dokumentiert er dadurch, dass diese Fremdsprachen an diesem Tag auftauchen. Gott macht die Toren weit auf. Er lässt sich auch von Heiden loben, von allen, die an Jesus glauben. Und seit jenem Pfingsten gilt Johannes 14 für jeden, der Christ wird. Egal, ob er Jude ist oder ob er Heide ist. Jesus sagt, ich lass euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Er sagt dann später noch, ich mache Wohnung bei euch. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Ich bin durch mein Wort ganz eng bei euch. Und der Beistand wird euch nie mehr verlassen. Und da könnte einer sagen, naja, okay, Johannes 14, dieser große Zusammenhang, das ist die Abschiedsrede Jesu zu seinen Jüngern. Woher weiß ich, dass das auch für mich gilt? Und dann sage ich Ihnen, lesen Sie weiter bis Johannes 17, Vers 20. Das ist das hohe priesterliche Gebet. Und da macht Jesus ausdrücklich deutlich, wen er hier im Blick hat mit all diesen Zusagen. Johannes 17, Vers 20. Da sagt Jesus zum Vater, ich bitte dich nicht für diese, also für diese ersten Jünger allein, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Verstehen Sie, da sagt Jesus, alle die, die durch das Wort, durch die Botschaft der Jünger Christen werden, die sind eingeschlossen. Und wenn einer von uns Christ geworden ist, ist er durch das Wort der Jünger Christ geworden. Das gilt uns. Pfingsten gilt auch uns. Und das heißt jetzt, wir dürfen ebenfalls in einer echten, persönlichen Beziehung mit Jesus Christus leben. Wir dürfen zu ihm beten und wissen, das ist nicht eine christliche Tradition, sondern das ist real, weil er lebt und auch verstanden ist und weil er da ist. Und wir dürfen betend die Bibel lesen und darauf vertrauen, manchmal merken wir es doller, manchmal merken wir es nicht so doll, dass Jesus da zu uns redet, dass das real ist und nicht nur einfach eine pietistische Tradition. Und wir dürfen aus der Bibel entnehmen, dass Jesus uns in seine Gemeinde einfügt und dass er uns durch Paulus sagen lässt, dass die Gemeinde sein Leib ist im bildlichen Sinne. Und deswegen gehört zu unserer Beziehung auch zu Jesus, dass wir eine Beziehung zu seiner Gemeinde haben dürfen, weil wir uns hier gegenseitig auf Jesus hinweisen, weil wir uns hier gegenseitig im Auftrag von Jesus ermutigen, weil wir uns hier gegenseitig dabei helfen, Jesus mehr zu vertrauen und ihn noch besser kennenzulernen. Und deswegen gehört zum Leben mit Jesus auch das Leben mit seiner Gemeinde. Und wer mutwillig die Gemeinde meidet oder mutwillig die Gemeinde irgendwie umgeht, der beschädigt damit auch sein Verhältnis zu Jesus. Auch dafür hat Jesus uns die Gemeinde geschenkt, dass sie unser persönliches Verhältnis zu ihm stärkt. Und vielleicht kann man den Zusammenhang am Ende von Ostern und Pfingsten so zusammenfassen. Ostern zeigt uns, warum wir einen persönlichen Kontakt zu Jesus haben können, eben weil er auferstanden ist. Einen persönlichen Kontakt kann ich nur zu einem Lebenden haben und nicht zu einem Toten. Pfingsten zeigt uns, wie wir einen persönlichen Kontakt zu Jesus haben können. Darüber haben wir Himmelfahrt gesprochen, über die Weltbildfrage. Dass Himmelfahrt deutlich macht, Jesus ist eben aus der für uns sichtbaren dreidimensionalen Welt hinübergegangen in Gottes höhere Dimension, wenn man so will. Deswegen sehen wir ihn nicht mehr, aber er sieht uns. Und er kann sagen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich kann in eure Wirklichkeit reingreifen. Ich kann eure Gebete hören. Also Himmelfahrt zeigt uns, wie ich einen persönlichen Kontakt zu Jesus haben kann, weil er wirklich da ist. Und schließlich Pfingsten zeigt uns, wodurch wir einen persönlichen Kontakt zu Jesus bekommen können, nämlich durch den Heiligen Geist, den er seinen Leuten schenkt. Ich sag's nochmal. Ostern zeigt uns, warum wir einen persönlichen Kontakt zu Jesus haben können, weil er lebt, weil er auferstanden ist. Himmelfahrt zeigt uns, wie wir einen persönlichen Kontakt zu Jesus haben können, weil er in unsere Wirklichkeit hineinsieht, hineinwirkt und einmal wird er uns ganz zu sich holen. Und Pfingsten zeigt uns, wodurch wir einen persönlichen Kontakt zu Jesus bekommen können, nämlich durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Und das heißt, ihr Lieben, wir sind bei Jesus genauso persönlich im Blick wie die aufgeschreckten Frauen am Ostersonntag. Wir sind genauso im Blick. Das ist ein aufregender Gedanke. Es war ihr Privileg, es war ihre erste ehrenvolle Aufgabe, die ersten Faktenchecker der Auferstehung zu sein. Verwirrende Fakten. Aber sie wurden die ersten seriösen Augenzeugen, sowohl des leeren Grabes, als auch dann später des Auferstandenen. Und sie waren auch die ersten, denen die logischen Folgerungen erläutert wurden, die sich aus den Fakten ergaben. Durch Gottes Boten selber. Und dann wurden sie und die Jünger schließlich persönlich gerufen, persönlich in Dienst genommen, persönliche Forderungen. Und Forderungen nicht in dem Sinne, dass wir eine bestimmte Leistung erbringen müssen, sondern in dem Sinne, dass Jesus uns persönlich ernst nimmt. Persönliche Forderungen, dass Jesus uns persönlich auffordert und sagt, mach mit, vertraue mir, lass dich hineinziehen in meine Nachfolge. Und du darfst jetzt Tag für Tag mit mir leben und mein Zeuge sein. Und wer das begreift, liebe Leute, wer das begreift, der kann darüber nicht einfach cool zur Tagesordnung übergehen, sondern er kommt ins Staunen. Und er wird sich nicht mehr wundern, warum die Frauen zunächst so reagiert haben, wie wir das am Ende im letzten Vers sehen, Markus 16, Vers 8. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Also die gehen wirklich los. Der Engel sagt es, sie gehen los. Aber sie gehen nicht los im Plaudertun, Osterspaziergang, sondern die rennen erstmal. Die sind erschüttert. Hier steht wörtlich, sie flohen. Erstmal raus. Und dann steht hier, sie zittern. Da steht im Griechischen das Wort Tromos. Und ein Entsetzen packt sie. Da steht im Griechischen das Wort Ekstasis, also von dem das Wort Ekstase kommt. Also die sind einfach hin und her geschüttelt. Und hier steht, sie fürchten sich. Nicht, weil sie furchtbare Angst bekommen haben, sondern weil es erschreckend ist, dieser Realität Gottes, selbst wenn das quasi vermittelt durch diesen Boten geschieht, dieser Realität Gottes plötzlich gegenüberzustehen, zu merken, das ist ja wahr. Gott tut Wunder. Er besiegt die grauenvolle Macht des Todes. Ein Schrecken packt sie. Und diese Frauen merken, dass diese neue Realität sie eigentlich überfordert. Verstehen Sie, die nehmen das nicht einfach mal so locker mit, okay, jetzt ist eben die Auferstehung dran gewesen. Die können nur noch staunen. Wer Jesus begegnet und wer seine Macht kennenlernt und wenn das ganz einfach beim Bibellesen in einem stillen Zimmer geschieht, wer begreift, das ist nicht nur eine Figur der Vergangenheit, sondern der allmächtige Gott kommt wirklich und lebendig zu mir. Der braucht erstmal einige Zeit, um das einzuordnen. Und dem gehen schon mal die Worte aus. Und deswegen steht hier auch erstmal, sie sagten niemandem etwas. War wahrscheinlich auch besser so. Und wie gut, dass wir alle Evangelien haben. Denn Matthäus erzählt uns dann die Fortsetzung. Und er berichtet, wie es weiterging. Wie dann aus dem Erschrecken allmählich Freude wird, als sie Jesus dann selber über den Weg laufen. Und dann vor Glück gar nicht glauben können, dass er es ist. Und dann umklammern sie seine Füße. Und dann wird das nach und nach immer bewusster und immer klarer. Dieser Tag, dieser eine Tag hat alles verändert. Und seitdem feiern die Leute von Jesus ihren Gottesdienst nicht mehr am Sabbat, sondern an jenem ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging. Als die Frauen frühmorgens losgingen, um für immer Abschied zu nehmen von Jesus. Die sind ja losgegangen, um für immer Abschied zu nehmen. Ein letztes Mal ein bisschen Verwesungsgeruch unterdrücken. Und als sie abends zurückkamen, da wussten sie, wir werden nie mehr von ihm Abschied nehmen müssen. Sie kamen zurück und sie wussten, wir werden nie mehr von ihm Abschied nehmen müssen. Und das ist ein Christ. Ein Christ ist jemand, der in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt. Und der weiß, das ist das größte Vorrecht, was mir in dieser Welt geschenkt werden kann. Wir spüren das nicht immer, dass wir mit Jesus leben. Wir spüren das nicht immer, aber es ist trotzdem wahr. Und es ist von seiner Seite aus garantiert. Er hat gesagt, meine Schafe wird niemand aus meiner Hand reißen. Niemals. Und darum, und damit schließe ich, war es keine Gefühlsduselei, sondern es war Realismus. Es war Realismus, was Søren Kierkegaard, der bedeutende dänische Philosoph, 1855 in seinem Todesjahr auf seinen Grabstein schreiben ließ. Søren Kierkegaard entschied sich für die Worte eines alten Kirchenliedes von Hans Adolf Brorsen, ein dänischer Theologe. Es ist ein Lied des Triumphs und des unendlichen Trostes. Noch eine kurze Zeit, dann ist es gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann darf ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass das unsere Zukunft ist. Dass wir ewig, ewiglich mit dir werden sprechen dürfen. Und Wir danken dir dafür, dass wir es schon jetzt dürfen. Jetzt hören wir deine Stimme noch nicht, aber schon jetzt hast du uns eingeladen, unser Herz vor dir auszuschütten. Schon jetzt hast du uns autorisiert, Tag für Tag mit deiner Gegenwart zu rechnen. Und schon jetzt interessierst du dich für unsere großen und für unsere kleinen Sorgen, für unsere Pläne, für unser Scheitern, für unsere Verzweiflungen, für unsere geheimsten Wünsche, die wir vielleicht keinem Menschen anzuvertrauen wagen. Danke, dass wir dich persönlich kennen dürfen, Herr Jesus. Und danke, dass du einen Weg gefunden hast durch die Heilsgeschichte hindurch, um das auch klar zu machen, um uns das nahe zu bringen. Danke, dass es Ostern gab. Danke, dass es Himmelfahrt gab. Danke, dass es Pfingsten gab, Herr, dass du das festgemacht hast an historischen Ereignissen. Dass du uns Fakten gegeben hast, auf die wir uns stützen dürfen. Und dass du uns durch deine Boten und in deinem Wort erklärst, wie alles zusammenhängt. Herr Jesus, dafür danken wir dir. Und wir wollen das Tag für Tag noch viel mehr wirklich ausschöpfen, dass du da bist. Wir wollen noch viel konsequenter in den Alltagsfragen mit dir rechnen, Herr. Wir wollen den Tag mit dir beginnen und den Tag mit dir beschließen. Herr, und wir wollen auch als deine Gemeinde dankbar diese große Aufgabe immer wieder in Angriff nehmen, dass es unsere Aufgabe ist, dich zu ehren und einander zu helfen, dich besser kennenzulernen und den Vater im Himmel und durch dich, den allmächtigen Gott und Vater, der unser Schöpfer ist, zu ehren, Herr. Und so geborgen zu sein, auch in dieser Gewissheit, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast und dass du uns nie mehr verlassen wirst. Herr, lass uns in dieser Gewissheit und in dieser Stärke, die in dir liegt, jetzt ganz getrost in die nächsten Tage reingehen. Hilf, dass wir in den Begegnungen mit unseren Zeitgenossen gute Zeugen sein dürfen. Und lass uns niemals aufhören zu staunen über das, was du für uns getan hast. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.